Julia, ihr kennt sie sicherlich. Ich habe sie euch genommen, aber nur gut, aus guten Zwecken. Ich studiere zurzeit Theologie auf dem Theologischen Seminar Bröhr, bin in der Klasse von Martin. Martin Ulmer, kennen die sicherlich auch alle. Ja, und zu Beginn möchte ich gerne noch beten. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir für die guten Entscheidungen, die getroffen wurden, dass Menschen gekommen sind und gesagt haben, sie können nicht am Sonntag ausschlafen, sondern sie wollen in deine Gegenwart kommen, Herr. Und ich bete, dass du diese Predigt jetzt segnest, Herr, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Wir wollen dir den Raum geben, der dir gehört, Heiliger Geist. Wir wollen beten, dass du Herzen berührst. Ich kann zwar ein bisschen reden und es sieht vielleicht auch cool aus, aber ich kann keine Herzen berühren, sondern du kannst das, Heilige Geist, und ich bete, dass dies geschieht. In Jesu Namen. Amen. Das habt ihr richtig gut gemacht. Besser hättet ihr es heute Morgen nicht machen können. Ich bin richtig stolz auf euch. Jetzt mal ehrlich, wenn wir das hören, das geht doch runter wie Honig, oder? Jeder von uns liebt es, gelobt zu werden. Jeder von uns hört gern ermutigende Worte. Wenn ich auf das Leben meiner Frau schaue, sie liebt es, wenn ich ihr Komplimente mache. Wisst ihr, ich habe leider zugenommen und es liegt nur daran, weil meine Frau so gut kocht. Und ich sage ihr das jedes Mal aufs Neue, wie gut sie kocht. Selbst wenn sie findet, sie hat nicht gut gekocht, sage ich trotzdem irgendetwas Gutes über das Essen, damit sie sich gut fühlt. Warum? Weil ich ganz genau weiß, sie liebt es, gelobt zu werden. Und wenn ich sie lobe, kommt sie darin voran, wo sie ist. Wisst ihr, sie hat letztens einen richtig nicen Kuchen gebackt und ich habe sie ermutigt, weiter Kuchen zu backen. Bis jetzt hat sie noch keinen gemacht, aber ich hoffe, das kommt noch. Und wir werden dadurch gestärkt, wir kommen in den Dingen voran, wenn wir gelobt werden. Aber wie sieht es aus, wenn wir nicht gelobt werden, sondern wenn wir ermahnt werden? Ich glaube, Lob tut uns immer gut. Aber wenn wir ermahnt werden, dann wird unser Herz verschlossen und wir sagen, nee, das kann nicht von Gott sein. Das ist irgendwie dämonisch, was du machst, keine Ahnung. Also irgendwas Falsches, wenn du mich ermahnst. Aber ich glaube aus tiefstem Herzen, dass selbst Ermahnungen uns weiterbringen können. Dass selbst Ermahnungen Ermutigung sein können, wenn sie denn aus der richtigen Haltung geschehen. Und in der Bibel finden wir eine Gemeinde, die zuerst sowas von ermutigt wurde und dann ermahnt wurde. Und ich glaube, das Ziel dieser Ermahnung war nicht, sie zu tadeln, weil sie irgendwelche Sünde in ihrem Leben hatten. Ich glaube, die Ermahnung war nicht dazu da, um die Peitsche auszupacken, sondern der Schreiber des Briefes hatte folgende Intention. Er wollte, dass seine Gemeinde im Glauben vorankommt. Und ich glaube, dass wir Christen genau diese Haltung haben müssen. Ich glaube, wir Christen müssen diese Haltung haben, dass wir in unserem Leben nicht stehen bleiben wollen mit Jesus, sondern dass wir immer wieder Fortschritte machen sollen und auch müssen. Ich glaube, egal wie alt wir sind, ich bin 21 Jahre jung und bin noch ganz, ganz grün hinter den Ohren. Das weiß ich und ich hoffe, ich werde noch viel, viel weiser. Aber eins weiß ich ganz genau. Wir Christen dürfen nicht stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir müssen einen Schritt nach vorne machen. Und im ersten Thessalonikerbrief finden wir genau diese Situation. Paulus schreibt seiner noch jungen Gemeinde, also der Brief wurde 50 nach Christus geschrieben und es ist der älteste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und die Spanne zwischen der Gemeindegründung und dem Schreiben des Briefs ist nicht sehr lang. Also Paulus sieht seine Gemeinde und schreibt diesen Brief. Und Paulus benutzt immer wieder einen Begriff, und ich werde jetzt hier nicht irgendwie zeigen, dass ich auf Berührer bin, sondern ich werde einfach nur sagen, was dieser Begriff bedeutet. Und zwar der Begriff, den Paulus für ermahnen benutzt, ist gleichzeitig auch der Begriff, den man für ermutigen benutzt. Also wenn in der Bibel ganz oft steht, ich ermahne euch, heißt es nicht nur, dass Paulus oder dass die anderen seine Gemeinde ermahnen, sondern sie ermutigen sie gleichzeitig. Ein Lehrer von uns sagt immer, dieses Wort bedeutet eine Ermahnmutigung. Also in dem Sinne, dass Paulus ein bisschen härter mit seiner Gemeinde redet, ermahnt er sie gleichzeitig damit. Und was ich damit meine, werde ich euch zeigen. In 1. Thessalonicher 1, 2-3 schreibt Paulus als erstes Folgendes. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Paulus schreibt über seine Gemeinde, es ist richtig cool, wie ihr im Glauben steht. Ich bin richtig stolz auf euch, was ihr geleistet habt. Wisst ihr, und ich sage immer wieder, wenn ich Pastor bin, will ich genauso etwas über meine Gemeinde schreiben. Ich will genauso etwas über meine Gemeindemitglieder schreiben, dass sie den Glauben in die Tat umgesetzt haben, dass sie einfach ja ihren Glauben gelebt haben. Und im zweiten Kapitel, Vers 14, schreibt Paulus, ihr wart sogar bereit, Verfolgung auf euch zu nehmen, liebe Geschwister, und seid damit dem Vorbild der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die sich wie ihr zu Jesus Christus bekennen. Denn ihr hattet durch eure Landsleute in gleicher Weise zu leiden, wie die Gläubigen von Judäa durch ihre Landsleute. Die Christen in Thessaloniki haben sogar dann standgehalten, als Verfolgung war. Die Wurzeln waren so fest in Jesus, dass der größte Orkan kam, also die Verfolgung. Und sie haben trotzdem gesagt, Jesus, wir stehen zu dir. Und Paulus sieht es und belohnt dies. Und er sagt, ihr habt es richtig gut gemacht. Und ich finde, man sollte das belohnen, was man sieht. So wie heute Morgen gesagt wurde. Wenn jemand etwas Gutes gemacht hat, finde ich, man sollte es erwähnen. Warum? Weil das Herz dann aufgeht. Weil man die Dinge gerne macht. Aber wiederum glaube ich, dass wenn man jemand ermahnt, dasselbe geschehen sollte. Und zwar ab Kapitel 4, 1. Thessaloniker 4, 1 bis 12, das sind so die Verse, um die wir uns heute drehen, fängt Paulus auf einmal an, recht scharf mit seiner Gemeinde zu reden. Zuerst in den ersten drei Kapiteln lobt er sie und in den ganzen Brief findet ihr nichts Schlechtes über diese Gemeinde. Aber ab Kapitel 4 fängt Paulus auf einmal an, etwas härter mit seiner Gemeinde zu reden. Und warum er so hart mit ihnen geredet hat, möchte ich euch zeigen. Kapitel 4, Vers 1 steht, jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin noch weiteren Fortschritte. Paulus hat das Gute gesehen seiner Gemeinde. Er hat gesehen, sie sind gut im Glauben dabei. Sie glauben an Jesus Christus und halten selbst Stand in Verfolgung. Und trotzdem sagt er, macht Fortschritte darin. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, jeder Christ von uns muss die Intention haben, Fortschritte zu machen im Glauben. Er darf nicht stehen bleiben. Wenn du viel mit Gott erlebt hast, das ist richtig cool. Aber ich verspreche dir, du kannst noch mehr mit ihm erleben, wenn du Fortschritte machen wirst. Und mein erster Punkt, was ich glaube, wie wir Fortschritte im Glauben machen, ist folgendermaßen. Paulus schreibt, das, was wir euch gelehrt haben, das tut ihr, macht es nur besser. Und es zeigt mir, um in etwas Fortschritte zu machen, musst du erstmal anfangen, dies überhaupt zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das logisch findet. In meinem Kopf klingen immer so viele Sachen richtig logisch. Aber ich versuche das euch so gut rüberzubringen, wie ich kann. Und zwar, du kannst nicht sagen, ich möchte im Glauben Fortschritte machen. Jesus, ich will, dass du mich gebrauchst. Ich will dir näher kommen, wenn du nicht anfängst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Du kannst nicht in etwas Fortschritte machen, wenn du noch nicht mal anfängst, es zu beginnen. Und ich sehe, das hat mich an die Musik gedacht. Ich bin ein leidenschaftlicher Musiker. Ich durfte Gitarre lernen und durch den Unterricht konnte ich mir noch andere Dinge beibringen. Und ich liebe es, Musik zu machen. Ich habe jetzt leider kein Instrument zu Hause und das stört mich echt enorm, aber ich bete und hoffe, dass ich bald eine Gitarre kriege. Aber wenn ich eine Gitarre hätte, dann würde ich so viel Musik machen. Warum? Weil ich es liebe, Musik zu machen. Und alles hat angefangen, indem ich überhaupt angefangen habe, Musik zu machen. Mein Papa hat mir Gitarrenunterricht bezahlt und ich wäre nie so gut geworden, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht angefangen hätte, Gitarre zu spielen. Wisst ihr, du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt so gut Klavier spielen wie der Martin, wenn du nicht anfängst, überhaupt Klavier zu spielen. Du kannst dich nicht am Klavier hinsetzen und sagen, jetzt spiele ich gut und es geschieht, sondern du musst anfangen, diese Musik zu leben. Und Beethoven sagte einmal, und da müsst ihr echt zuhören, weil ich habe das beim ersten Mal nicht verstanden, was da stand, nur in deiner Kunst leben, so beschränkt du auch jetzt deiner Sinne halber bist, so ist dieses das einzige Dasein für dich. Hat es jemand verstanden? Ist ein Tagebucheintrag von 1816 und ich lese gerne nochmal vor. Nur in deiner Kunst leben, so beschränkt du auch jetzt deiner Sinne halber bist, so ist dieses das einzige Dasein für dich. Was meint Beethoven damit? Genau das, was ich gesagt habe. Wenn du Musik machen willst, dann musst du in der Musik leben. Du musst anfangen, in der Musik zu leben. Musik muss das Wichtigste für dich sein. Und Beethoven zählte zu den größten deutschen Komponisten der damaligen Zeit. Wir können uns vorstellen, Beethoven war der Justin Bieber von damals. Also alle kannten Beethoven. Beethoven komponierte 114 Lieder, Songs, Sinfonien. Du kannst es nennen, wie du willst. Und was mich besonders beeindruckt, ist Folgendes. Ab dem 27. Lebensjahr ist Beethoven taub geworden. Als er 27 war, konnte er nichts mehr hören. Und dann ging erst seine Karriere los. Er hat genau das gelebt, was er gesagt hat. Er hat in seine Musik gelebt, er hat angefangen, in seine Musik zu leben, koste es, was er wolle. Auch wenn er taub wurde. Und glaub mir, das Wichtigste in der Musik ist eigentlich echt dein Ohr. Weil wenn du nichts hörst, ist es so schwierig, Musik zu machen. Und Beethoven dachte sich, ich pfeife drauf, ich mache trotzdem weiter. Er lebte in seiner Musik. Und er hat angefangen, diese Musik zu leben und wurde darin immer besser und besser. Und das, glaube ich auch, ist bei uns im Glauben so wichtig. Wir müssen anfangen, unseren Glauben im Alltag zu erleben, weil wir sonst nicht vorankommen werden. Du kannst den Wille haben, Gott, ich will im Glauben Schritte machen, aber wenn du nicht anfängst, diesen Glauben zu leben, dann wirst du es nicht tun, dann wirst du immer stehen bleiben. Ein gutes Beispiel für mich ist Andreas Fischer, der kommt aus Ulm, ein paar kennen ihn sicherlich. Andreas Fischer hat lockige, lange Haare, ist mega intelligent, redet sehr viel und hat Jesus vom ganzen Herzen lieb. Und dieser Andi ist folgendermaßen zum Glauben gekommen. Als Andi nicht bekehrt war, also nicht an Gott glaubte, ist er extra zu den Christen hingegangen, um mit ihnen zu diskutieren, um ihnen zu zeigen, wie lächerlich es ist, an einen Gott zu glauben. Er ist zu denen hingegangen mit den, ich glaube, sehr guten Argumenten, um ihnen zu zeigen, wie lächerlich die Bibel doch sein kann. Andi wird eingeladen folgendermaßen. Eine gute Freundin von ihm, die er im Studium kennengelernt hat, ist zu ihm hingegangen, hat ihm einen Flyer gegeben und gesagt, komm doch vorbei, mein Bruder und meine Schwester spielen in der Band. Und weil Andi auch gern Musik gehört hat, ist er hingegangen, hat gesagt, die Musik hat mich überhaupt nicht beeindruckt, die Predigt war langweilig. Was mich begeistert hat, war die Liebe unter den Christen. Er ist da geblieben und irgendwann hat er mit Gott einen Deal ausgemacht. Er hat gesagt, Gott, okay, wenn es dich wirklich gibt, dann wirst du dich mir zeigen. Ich werde jetzt jeden Tag Bibel lesen und jeden Tag beten. Und wenn du zeigst, dass es dich gibt, dann glaube ich an dich. Und ich glaube, das hat er entweder für 4 Wochen oder für 4 Monate. Ich bin mir da eigentlich nie sicher. Aber auf jeden Fall hat er diesen Deal mit Gott gemacht und er fängt an zu beten, sagt, das war das Dümmste, was er jemals gemacht hat. Er hat sich gefühlt, als ob er gegen die Wand betet oder redet. Irgendwann hat er ein warmes Gefühl bekommen, als er gebetet hat. Und irgendwann ist er in der Gemeinde und er hatte Hüfträumer. Und er hatte solche Schmerzen, dass er wieder nach Hause gegangen ist. Er legt sich ins Bett und will seinen Deal erfüllen. Er liest die Bibel und sieht die Geschichte, wo Jesus Menschen heilt. Und er betet, Jesus, wenn du das damals konntest, kannst du es auch heute. Er legt sich hin, er sagt, er hatte die schlimmste Nacht seines Lebens. Aber am nächsten Morgen konnte er aus dem Bett springen, konnte rumhüpfen und rumlaufen, ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihm bestätigt, Herr Fischer, ich weiß nicht wie, aber Sie haben keine Rheuma mehr. Und Andi hat gesagt, Gott, dich gibt es wirklich. Aber der entscheidende Punkt an der ganzen Sache ist, Andi hat angefangen, den Glauben zu leben. Er hat angefangen, die Bibel zu lesen, er hat angefangen zu beten und er hat auch angefangen, die Gemeinschaft unter anderen Christen zu suchen. Er hat das gemacht, was ich heute Morgen gesagt habe. Er hat den Glauben gelebt. Und deswegen ist er Gott begegnet. Deswegen ist er im Glauben gewachsen. Und glaub mir, heute ist Andi ein Christ, der Jesus sowas von lieb hat und den Menschen so oft, auch wenn sie es gar nicht wollen, von der Liebe Gottes erzählt. Warum? Weil Andi angefangen hat, über diesen Glauben zu leben. Wir müssen ein Macher sein. Das ist mein erster Punkt. Sei ein Macher. Denn wenn du ein Macher bist, dann wirst du im Glauben Fortschritte machen. Ich habe schon erwähnt gehabt, dass ich eine Frau habe, die so gut kochen kann und dass ich zugenommen habe, was für mich wirklich schrecklich ist. Ich hasse es zuzunehmen und ich muss leider gestehen, ich habe zugenommen. Aber wisst ihr was? Ich habe mir vorgenommen, abzunehmen. Und, ja, da lachen immer alle, aber ich bin wirklich dabei. Ich bin wirklich dabei abzunehmen. Ich war auch wieder joggen. Leider wurden mir meine Laufschuhe auf einem MT geklaut. Deswegen muss ich mir neue Laufschuhe holen. Aber ich bin dabei abzunehmen. Ich habe meine Vorbilder, ich habe den Willen Und ich fange auch an, schon abzunehmen. Aber wisst ihr, wenn ich die ganze Zeit in den falschen Restaurants bin, und das ist irgendwie so eine Pastorenkrankheit, glaube ich, wenn ich die ganze Zeit zu McDonald's, wenn ich die ganze Zeit zu Burger King, wenn ich die ganze Zeit zu all den großen Fastfood-Ketten gehe, KFC ist da nicht mit drin, das ist erlaubt, aber wenn ich zu all den großen Ketten gehe, dann werde ich nicht abnehmen. Warum? Wenn ich in den falschen Restaurants bin, werde ich das falsche essen und dann werde ich nicht abnehmen. Das ist eine einfache Gleichung, oder? Falsche Restaurants, falsches Essen, gleich nicht abnehmen. Und es hat mich an einiges erinnert, was hier im Text in Kapitel 4 vorkommt. Und zwar ab Vers 3, 4 Vers 3 bis 6, schreibt Paulus von einer Liste, die meines Erachtens recht hart ist. Er schreibt zuerst in den ersten Kapiteln, ihr wart sogar bereit, Verfolgung aufzunehmen. Und ab Kapitel 4, Vers 3 schreibt er Folgendes. Denn dies ist der Wunsch Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht enthaltet. Ein jeder von euch seine eigene Frau in Heiligung und Wertschätzung zu kennen weiß, nicht in lustvoller Begierde wie die Heiden, die Gott nicht gesehen haben. Niemand geht zu weit und übervorteile seinen Bruder in den Geschäften. Ich lese das und habe Paulus irgendwie nicht mehr verstanden. Zuerst schreibt er nur Gutes über sie und dann schreibt er, haltet euch von den Dingen fern. Er hat sogar die Unzucht verwendet und Unzucht ist nicht etwas, was man so nebenbei verwendet. So, hey, das macht ihr richtig cool, auch übrigens, haltet euch von der Unzucht fern, sondern Unzucht ist etwas, wenn du das erwähnst, dann meinst du etwas Hartes. Unzucht ist immer gleichzusetzen mit Ehebruch oder ja, Sex vor der Ehe, all die Dinge. Und Paulus erwähnt es und hier wiederum glaube ich, dass Paulus es nicht gemacht hat, um die Rute auszupacken. Er hat es nicht gemacht, um die Christen in Thessaloniki auf irgendwelche Sünden hinzuweisen, sondern er hat es aus folgendermaßen gemacht. Und zwar, die Gemeinde bestand hauptsächlich aus Heidenchristen. Also es waren keine Juden, die sich zu Jesus bekannt haben, sondern es waren ganz normale Griechen, also Heiden, nicht jüdisches Volk, die sich bekehrt haben. Und wir müssen uns vorstellen, aus welchem Umfeld diese Menschen kamen. In Thessaloniki war es normal, dass man die Ehe bricht. Es war einfach normal, es ist sogar ein Gesetz erlassen worden, das besagt, in der griechischen Kultur durfte der Mann außerehelichen Sex haben, außer er würde die bürgerliche Ehe damit verletzen. Das war ein Gesetz, was in der Zeit einfach herrschte. Und wir müssen uns überlegen oder vorstellen, diese Menschen bekehren sich aus einem Umfeld heraus, und leben immer noch in diesem Umfeld. Thessaloniki ist eine Hafenstadt und deswegen handelt man viel. Und deswegen war es normal, dass man jemand anders über den Tisch gehauen hat. Also das Brot hat vielleicht 50 Cent gekostet, aber weil man Gewinn machen wollte, hat man gesagt, das Brot kostet 1 Euro. Und das war das Umfeld, in dem die Gemeinde gelebt hat. Und Paulus wollte einfach nur seine noch junge Gemeinde darauf hinweisen, schaut, da gibt es ein Umfeld, und tut dies nicht, seid nicht der Welt gleich, sondern achtet auf die Dinge, die ich euch gesagt habe. Und mein zweiter Punkt heute Morgen ist folgendermaßen. Halte dich vom schlechten Umfeld fern. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur anfangen, unseren Glauben zu leben, sondern auch aufpassen, wo, mit wem und was wir tun. Es ist wieder eine einfache Gleichung. Bin ich im schlechten Umfeld, halte ich mich mit schlechten Leuten auf und werde die falschen Dinge tun. Dinge, die du vielleicht gar nicht willst. Dinge, wo du von Anfang an weißt, sie sind eigentlich falsch und du sie trotzdem tust. Es kann sein, dass du dich mit Leuten begibst, die genauso drauf sind und alle Leute über den Tisch ziehen. Vielleicht hängst du mit Leuten ab, die Sexualität nicht als etwas göttlich Gegebenes sehen, sondern einfach damit umwerfen, wie es geht. Schlafen mit jeder Person. Und Paulus sagt zu seiner jungen Gemeinde, halte dich davon fern. Und ich weiß, ich bin hier nicht Pastor und ich kann mir an diese eigene Nase fassen, aber ich will uns sagen, wir müssen immer wieder darauf aufpassen, dass wir uns von dem Ding fernhalten, die uns nicht gut tun. Ja, du sagst vielleicht, du kannst prägen, aber es ist viel einfacher, verprägt zu werden, als zu prägen. Was meine ich damit? Als ich noch in der Schule war, hatte ich einen richtig guten Freund. Und leider haben wir nicht mehr so viel Kontakt, weil ich jetzt über 500 Kilometer weg wohne. Aber wir haben von der 5. bis zur 10., wir waren jeden Tag zusammen. Und wir waren zusammen auf der Klassenfahrt und wir sind eigentlich wie Brüder. Wenn wir uns sehen, dann ist es so, als hätten wir uns eigentlich nicht getrennt. Wir sind wie Brüder. Und auf der Klassenfahrt musste ich folgende Entscheidung treffen. Und zwar, dieser Marc hat angefangen, oder auch schon davor, Drogen zu nehmen. Auf der Klassenfahrt hat er die ganze Zeit über gekifft, irgendwelche Tabletten genommen und einfach nur Mist gebaut. Und ich wollte gern Zeit mit ihm verbringen, aber ich wusste, okay, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, komme ich in die Gefahr, Drogen zu nehmen. Und es war gerade die Zeit, wo ich mich bekehrt habe und wo ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und ich musste die Entscheidung treffen, hänge ich mit meinem besten Freund ab, den ich wirklich lieb habe, oder hänge ich mit den anderen aus meiner Klasse ab, die mich nicht mögen und ich zum Teil mit ihnen nicht klargekommen bin. Aber damit ich nicht alleine rumlaufe, musste ich mit ihnen rumhängen. Und ich habe mich dafür entschieden, gegen meinen besten Freund. Ich habe gesagt, okay, Marc, ich kann nicht mit dir rumhängen, weil du das und das und das tust. Und ich habe die ganze Zeit mit den anderen rumgehangen und die haben den größten Mist gebaut. Ich musste ein Mädchen aus meiner Klasse davon abhalten, irgendein fremdes Mädchen ins Gesicht zu hauen. Weil die einfach, das war eine der schlimmsten Zeiten für mich. Aber ich dachte mir, ich habe das Richtige gemacht. Ich habe es jetzt und auch damals niemals bereut. Warum? Weil ich ganz genau wusste, dass mein bester Freund ein schlechtes Umfeld für mich ist in der Zeit. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du denkst, die fühlen sich so richtig an. Es fühlt sich so schön an. Das kann doch gar nicht schlecht sein. Aber dann sage ich dir, selbst die Dinge, die so normal klingen, die so normal erscheinen, die sich so gut anfühlen, können ganz oft Dinge sein, die dich von Gott wegbringen. Ich habe meinen Satz gehört, es ist leichter, jemanden vom Tisch runterzuziehen, als jemanden hoch. Und vielleicht denkst du dir, ey, ist doch gar nicht schlimm, wenn ich das und das mache, das fühlt sich so gut an. Aber ich sage dir, ganz oft können die Dinge trotzdem falsch sein. Und Paulus hat die Dinge nicht geschrieben, um seine Gemeinde irgendwie zu tadeln, sondern er wusste, er will ihnen helfen. Und das sollte auch die Intention von jedem Prediger, von jedem Leiter oder sonst irgendwas sein. Wir sind nicht dazu da, um irgendeine Route auszupacken, sondern wir sind dazu da, um unseren Geschwistern im Glauben einfach weiterzubringen. Und heute Morgen sage ich uns, lasst uns vom schlechten Umfeld fernhalten. Denn das wird uns nicht weiterhelfen, im Glauben Fortschritt zu machen. Im Gegenteil, wenn wir uns mit den schlechten Leuten umgeben, die schlechten Dinge tun, dann werden wir eher im Glauben eher Rückschritte machen. Wir werden zurückgehen, anstatt geradeaus. Mein erster Punkt war, sei ein Macher. Du musst dein Glauben leben, du musst anfangen, ihn zu leben, bevor du Fortschritte machst. Mein zweiter Punkt ist, um im Glauben Fortschritte zu machen, musst du deinen Glauben nicht nur leben, sondern dich vom schlechten Umfeld fernhalten. Und mein dritter Punkt ist ein Punkt, der in jedem guten Film vorkommt, der in der Bibel von A bis Z immer wieder erwähnt wird, und zwar die Liebe. Ich glaube, jeder Christ von uns muss den Charakterzug Liebe haben. Wisst ihr, meine Frau zu lieben ist einfach. Wenn ihr mit ihr redet oder wenn ihr sie einfach anschaut, dann kann man gar nichts anderes machen. Man muss sie einfach lieben. Es ist einfach so. Martin zu lieben fällt mir auch unendlich leicht, weil wir Freunde sind. Aber wie sieht es mit denen aus, die mir richtig auf die Nerven gehen? Da fällt es mir nicht so leicht, die Menschen zu lieben. Aber auch da sagt Gott, liebe deinen Nächsten. Das Doppelgebot der Liebe, das finde ich so cool. Es heißt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Sein. Und dann sagt Jesus, das Nächste aber ist genauso wichtig. Wir können es nachschlagen. Ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Paulus schreibt ab Vers 9, 1. Thessalonicher 4, Vers 9, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Also Paulus fängt an, ab Vers 9, eigentlich brauchen wir euch gar nicht von der Liebe zu schreiben. Ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch und seid Vorbild in ganz Mazedonien. Aber macht darin noch Fortschritte. Paulus ist die Liebe so wichtig, dass er selbst das Gute nochmal hervorhebt und nochmal schreibt, macht es aber besser. Die Gemeinde in Thessaloniki hat es echt drauf gehabt, mit einander lieben und auch die anderen Menschen zu lieben in ganz Mazedonien. Trotzdem schreibt Paulus, die Liebe muss noch stärker werden. Ich glaube, um im Glauben auch Fortschritte zu machen, ist die Liebe ein wichtiger Aspekt. 1. Johannes 4, Vers 20 sagt nämlich, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Also wenn du sagst, du liebst Gott, aber du hast es nicht so mit den, oder du magst es nicht, andere Menschen zu lieben, das geht nicht, das passt nicht zusammen. Denn Gott lieben und Menschen nicht lieben, das geht nicht. Du kannst deinen Bruder, den du siehst, nicht, du kannst deinen Bruder, den du siehst, also es geht nicht, dass du ihn hast, aber sagst, du liebst Gott, den du nicht siehst. Jesus sagt auch in Johannes 3, Vers 35, an eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich könnte jetzt die nächste halbe Stunde Bibelverse vorlesen, wo es immer wieder heißt, liebe deinen Nächsten, hab Liebe zueinander, durch die Liebe werden sie erkennen und immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Und du kannst die Liebe nicht kleinreden, du kannst nicht sagen, okay, ja, das ist so ein kleiner Aspekt in der Bibel. Nein, es ist ein sehr großer Aspekt. Paulus erwähnt ihn mit Ausdruck, macht besser Fortschritte in der Liebe zueinander. Wisst ihr, warum ich glaube, aus folgendem Grund, warum ich glaube, dass Liebe so wichtig ist, ist folgendermaßen. Wenn du Liebe zeigst, wenn du deinen Nächsten liebst und nicht nur Gemeindemitglieder, sondern auch Menschen draußen und auch die, die du nicht so magst, dann werden sie Gott erkennen. In Matthäus 5 heißt es, so lasst nun eure Werke leuchten, also in meinen Worten, zeigt eure Werke, damit die Menschen den Vater im Himmel erkennen und ihn preisen. Und ein Werk von uns sollte es sein, den Nächsten zu lieben. Und Liebe kann so groß definiert sein. Wenn du gerne einen Kuchen backst, dann back deinem Nachbar doch mal einen Kuchen. Wenn du gerne Kaffee trinken gehst, dann lad doch mal deinen Nebensitzer zum Kaffee ein. Wenn du von dir behauptest, du bist die beste Köchin, dann lad so viele ein und zeig ihnen, dass du Liebe hast. Denn das Coolste ist doch dieses Lächeln und das Strahlen der Menschen im Gesicht, wenn du sie eingeladen hast oder sonst irgendwas. Mein Papa ist mir da immer ein großes Vorbild gewesen. Und zwar, wenn die Leute auf der Straße ihn nach einem Euro oder nach zwei gefragt haben, hat er sie angeschaut und gesagt, also die meisten sagen ja immer, hast du einen Euro, ich möchte dir was zu essen kaufen. Und dann hat er gesagt, hast du wirklich Hunger? Und wenn die Leute gesagt haben, ja, dann komm mit. Er ist mit ihnen in die Metzgerei gegangen und hat sie zwei, drei Mettbrötchen geholt. Und die waren richtig dankbar. Und das hat mir gezeigt, dass Liebe sowas Gutes sein kann. Liebe ist nichts, was nebensächlich ist. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich tue es nur, weil ich es so wichtig finde. Jesus ist die Liebe. Gott in Person ist die Liebe. Wisst ihr, Gott kam auf die Erde in Gestalt von Jesus, Philipper 2. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er kam auf die Erde, um zu sterben. Und die einzigste Intention von Jesus war die Liebe zu uns. Wenn du Gott mit einem Charakterzug beschreiben willst, dann beschreib ihn mit der Liebe. Und weil Gott so war, müssen auch wir so waren. Dann müssen auch wir so sein. Um im Glauben Fortschritte zu machen, ist es nicht nur wichtig, dein Glauben zu leben. Es ist nicht nur wichtig, dich vom schlechten Umfeld fernzuhalten, sondern es ist genauso wichtig, dass du deinen Nächsten liebst, dass du die Liebe hast. Wir Christen müssen die Intention haben, im Glauben Fortschritte zu machen. Wir dürfen nicht stehen bleiben, sondern wir müssen vorausgehen und sagen, Gott, ich will mehr Schritte auf dich zumachen. Und wenn wir mehr Schritte auf Gott zumachen, werden wir mehr erkennen, wie groß er ist, dann werden wir mehr erkennen, wie gut er ist, und dann werden wir mehr erkennen, wie groß seine Liebe ist. Herr Jesus, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir für Situationen in der Bibel, Herr, und auch heute, die uns immer wieder zeigen, wie wichtig es ist, im Glauben Fortschritte zu machen, Herr, und ich bete für mich und auch für meine Geschwister, dass wir nicht stehen bleiben, Herr, sondern dass wir dir näher, ähnlicher werden, dass wir dir näher kommen und dass wir begreifen, wie wichtig es ist, im Glauben Fortschritte zu machen. Und Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass wir nicht alleine sind. Jesus, dein Wort sagt, du bist der, der das Wollen, aber auch das Vollbringen schenkt. Und ich danke dir, dass das Leben mit dir, Heiliger Geist, so viel einfacher ist. In Jesu Namen. Amen.